Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, dem Podcast für vedische Weisheit und bewusste Lebensführung. Ich bin Lea Lemang und ich begleite Frauen dabei, Yoga nicht nur zu praktizieren, sondern als innere Haltung und Lebensweg zu verkörpern. Dieser Podcast lädt dich ein, Klarheit, Orientierung und Verbindung in dir selbst zu finden, jenseits von Selbstoptimierungsdruck und der ständigen Suche im Außen. Auf dem Yoga-Weg haben wir irgendwann diese beiden Erkenntnisse. Erst erkennen wir, dass Yoga so viel mehr ist als Körperübung, und dann erkennen wir, dass Yoga eingebettet ist in eine so vielseitige Kultur, die sogar noch viel mehr zu bieten hat als Yoga, die vedischen Weisheiten. Heute möchte ich über vedische Weisheit sprechen, über den Hintergrund, aus dem Yoga entstanden ist, und über eine Sicht auf den Menschen, die weit über Körper und Psyche hinausgeht. Eine Weisheit, die uns nicht optimieren will, sondern uns daran erinnert, wer wir in unserem innersten Wesen sind. Diese Folge ist eine Einladung, Yoga in einem größeren Zusammenhang zu betrachten und eine tiefere Verbindung zu dem zu spüren, was du wirklich bist. Ja, ihr Lieben, willkommen hier aus meinem gefühlten Zuhause in Agonda, gerade in Goa, dem Ort, in dem ich schon jetzt häufiger Podcast-Folgen aufgenommen habe, weil ich in den letzten 2 Jahren hier recht viel Zeit verbringen durfte. Und ja, heute Morgen habe ich festgestellt, dass ich in 3 Wochen gerade wieder in Europa gelandet bin. Da bin ich dann, wenn dann alles planmäßig läuft, in Berlin, in meinem Geburtsort, besuche meine Familie und Freunde. Und natürlich freue ich mich auf die Menschen, die dort auf mich warten. Aber sogar nach jetzt fast einem halben Jahr lässt mich dieses Land nicht los. Und ich bin etwas wehmütig bei dem Gedanken, dass es nur noch in Anführungsstrichen 3 Wochen sind. Und ja, irgendwie denke ich immer wieder, na gut, wenn du dann aber so lange da bist, dann ist es bestimmt auch mal gut. Aber ich kriege nicht genug von hier. Ja, aber noch bin ich hier und du wirst auch noch mindestens eine weitere Folge von hier hören. Und an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, ist es für mich mal wieder ein sehr besonderer Tag, denn es gibt eine Gratisklasse gemeinsam mit Ashish, dem Mann von Marie, die auch hier schon im Podcast zu Gast war, meine gute Freundin und Yoga-Kollegin. Und genau, ihr Mann Ashish unterrichtet mit mir eine Klasse zum Thema Yoga als Zuhause. Und ja, das ist dann auch die Chance. Die Türen sind dann wieder geöffnet, nur für wenige Tage, jetzt noch bis Ende März. Hast du die Gelegenheit, dich anzumelden zu meiner Community. Wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann stehen die Chancen gut, dass du dich pudelwohl fühlst in der Community, denn da gibt es noch mehr von solchen Talks von mir, jeden Monat einen. Es gibt nämlich immer ein besonderes Monatsthema, das wir dann vertiefen. Es gibt jede Woche 2 Yoga-Klassen, dann gibt es ein Special, in der Regel mit Experten, Expertinnen aus Indien. Es gibt einen Book Club, also es gibt ja gelebtes Yoga und auch noch mehr als Yoga, nämlich vedische Weisheit. Und ja, was ist denn vedische Weisheit überhaupt? Das werde ich in letzter Zeit immer mal wieder gefragt, weil ich habe meinen Außenauftritt ein bisschen angepasst, auch den der Community des Online-Studios. Und dann mein Online-Studio und ich haben sich weiterentwickelt. Und das soll natürlich auch nach außen spürbar sein, sodass ihr wisst, was ihr bei mir bekommt. Und noch mehr die passenden Leute zu mir, zu uns, zu diesen Angeboten finden. Und ja, wie schon kurz im Intro gesagt, wenn wir auf diesem Yoga-Weg sind, dann machen wir als erstes die Erkenntnis, wenn es gut läuft, dass Yoga so viel mehr ist als Körperübung. Es gibt auch immer wieder Menschen, die tatsächlich auch über die Philosophie zum Yoga finden oder übers Meditieren. Aber der Großteil bei uns zu Lande, der findet über die Körperübungen zum Yoga, was auch irgendwie passt. Denn wir sind sehr identifiziert mit unserem Körper und unser Körper muckelt oft als erstes. Wir nehmen wahr, wenn irgendwas im Körper nicht stimmt, häufig lieber, als wenn was im Inneren vielleicht Aufmerksamkeit braucht. Und wir sind es auch mehr gewohnt, dem Körper immerhin noch etwas Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Und das ist irgendwie gesellschaftlich akzeptierter, sich um den Körper zu kümmern. Das ist ja im Wandel immer mehr, kümmern sich auch um ihr Inneres. Aber der Körper hat häufig den höheren Stellenwert für viele Menschen. Und deswegen finden auch viele Menschen übers Yoga, über die Körperübung zum Yoga beziehungsweise über Beschwerden ganz viele. Es wird ja auch häufig von Ärzten empfohlen, inzwischen von Physiotherapeuten. Vielleicht probieren Sie mal Yoga, wenn jemand Rückenschmerzen hat, weil die Physios natürlich auch wissen, dass die Rückenschmerzen auch nicht immer nur körperlich sind und dass Yoga auch eben dem Inneren hilft. Ja, und dann, wenn man damit anfängt, mit diesen Körperübungen, dann stellt man eben in der Regel irgendwann fest, dass es so viel mehr ist. Man lernt mehr Techniken kennen, man merkt aber auch einfach, dass es einem halt sehr, sehr viel mehr gibt. Man spürt häufig, man ist mehr in Verbindung und man taucht in diese Welt ein. Man fängt dann vielleicht eben auch an, sich für die Philosophie zu interessieren, für Meditation und so weiter. Und dann ist noch eine weitere tolle Erkenntnis, die da wartet, nämlich, dass es neben Yoga noch so viel mehr gibt. Ich habe ja das große Glück, jetzt schon seit bald 2 Jahrzehnten regelmäßig in Indien zu sein. Oh Gott, ich bin so alt. Wir nehmen es, wie es ist. Aber manchmal wundere ich mich schon, wie die Zeit vergeht, dass ich jetzt schon irgendwie zum 14. Mal oder weiß ich nicht mehr genau in Indien bin, 15, 16. Und hier erlebt man es dann alltäglich, was dieses Land noch alles zu bieten hat. Aber auch in der Yoga-Bubble, Gott sei Dank, es schwappt auch immer mehr von diesen indischen und vedischen Weisheiten zu uns rüber. Viele kommen mit Ayurveda dann zum Beispiel in Kontakt und bei uns sind das immer noch wie so 2 Sachen. Es gibt Yoga, dann gibt es Ayurveda, der eine unterrichtet Yoga, der andere lehrt oder praktiziert Ayurveda. Hier greifen diese Dinge sehr viel natürlicher und mehr ineinander und sind viel mehr im Alltag präsent. Man muss auch immer wieder sagen, nicht bei allen, ne? Es gibt auch hier natürlich eine Entwicklung und viele Inder sind auch gar nicht mit diesen alten Traditionen in Kontakt. Aber zum Glück gibt es die noch und dadurch, dass sich immer mehr auch Touristen und Westler dafür interessieren, das ist eine gute Entwicklung. Es wird ja auch immer wieder so ein bisschen vorgeworfen, kulturelle Aneignung und so weiter. Und das ist sicherlich auch Thema und man kann vieles auch kritisch betrachten, was bei uns im Westen passiert. Aber dass wir ein Interesse dafür haben, ist erstmal sehr gut, weil dadurch steigt auch bei vielen Indern wieder das Interesse daran. Und außerdem, wenn wir von indischen Lehrenden lernen oder eben Ayurveda-Ärzten weisen, wenn wir uns mit diesen Kulturen und Weisheiten befassen, die Menschen unterstützen, dann machen wir einfach möglich, dass diese Dinge nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen ist es mir ja auch so ein großes Anliegen, auch immer wieder eben eng mit den Lehrenden hier vor Ort zusammenzuarbeiten und sie auch zu euch in die Wohnzimmer zu bringen. Und ja, ich merke ja auch und weiß von den Rückmeldungen auch von meinen Teilnehmerinnen, was das für einen riesen Nutzen und häufig auch wirklich, was das für eine Magie und für neue Horizonte ihnen ermöglicht. Und jetzt bin ich etwas abgeschweift vor Begeisterung. Auf jeden Fall. Ja, was sind denn jetzt diese vedische Weisheiten? Was ist denn überhaupt dieser Begriff vedisch? Ja, da gibt es einmal den Begriff vedisches Zeitalter. Also es bezieht sich einmal auf eine Zeit und tatsächlich gibt es da etwas, einen Unterschied, wie dieser Zeitraum des vedischen Zeitalters angeführt wird, ob man hier in Indien fragt oder ob man Wissenschaftler im Westen fragt. Im Westen wird ganz gerne aufgeteilt in die vorvedische Zeit und die wird Induskultur genannt. Die wird angegeben mit 2800 bis 1800 vor unserer Zeit. Und dann die vedische Zeit wird mit 1700 bis 800 vor unserer Zeit angegeben. Das mit dieser Induskultur, da gibt es ein paar unterschiedliche Meinungen, wie gesagt, wenn man hier jetzt gerade auch den Modi fragt, den Präsidenten von Indien, der ja sehr pro Hindu ist und auch pro Yoga. Man kann ihm aber auch vorwerfen, dass er Yoga sehr für sich nutzt und auch diesen Hype im Westen von Yoga. Aber gut, ich will jetzt hier keine politischen Diskussionen aufmachen und ich will auch nicht zu tief in die Geschichte eintauchen, auch wenn ich gerade versucht bin, denn ich habe gerade noch mal in meine eigene Präsentation geguckt von der Fortbildung Yoga-Geschichte am Yoga Teacher College. Das ist eine zweistündige Fortbildung, die es auch noch als Aufnahme gibt. Die kostet 29 Euro. Also wenn du dich wirklich genau dafür interessierst, wann ist Yoga entstanden, wie ist Yoga entstanden, wann ist das vedische Zeitalter und auch wie hat sich danach weiterentwickelt, dann lege ich dir diese Aufzeichnung sehr ans Herz. Da kriegst du das etwas ausführlicher. Heute will ich nur erwähnt haben, es gibt dieses vedische Zeitalter, vorvedische Zeit und dann gibt es eben auch die Schriften, die Veden. Ganz wichtige und große Schriften, Schriftsammlungen hier in Indien, die wirklich diese Kultur ganz wichtig prägen, auch bis heute. Man sagt, dass eben diese Schriften entstanden sind, 1700 bis 500 vor unserer Zeit. Das Besondere an den Schriften ist, dass sie so das Wissen der Rishis von Weisen beinhalten sollen. Sie gelten also als die Offenbarung des ewigen oder auch absoluten Wissens. Und Veda bedeutet auch übersetzt Wissen. Und es geht in ihnen um die kosmische Ordnung und um die Einheit von Brahman, der absoluten Wahrheit oder eben auch des Göttlichen, aber viele von uns hören göttlich nicht so gerne, und Atman, der individuellen Seele. Und in den Veden ist auch ein ganz wichtiges grundlegendes Konzept Karma. Und das ist ja auch eng verbunden mit dem Gedanken daran, dass es Wiedergeburten gibt, dass wir nicht nur einmal hier eine Runde auf der Erde drehen. Und das Ziel ist die Befreiung des Leids, Moksha. Es gibt es sind wirklich sehr umfangreiche Werke mit diversen Inhalten. Sehr bekannt ist das Rigveda. Es gibt bis heute Mantren aus dem Rigveda, die rezitiert werden. Es sind Gesänge darin festgehalten. Es werden auch Opferhandlungen beschrieben. Es gibt sogar Zaubersprüche in den Veden. Es sind häufig auch sehr komplizierte Rituale. Was man immer wieder auch etwas kritisch anmerken kann, ist, dass dieses Wissen der Veden von Brahmanen bewahrt wurde, also von der höchsten Kaste. Es ist also auch verbunden mit dem Kastensystem. Und so war lange Zeit, wurde Spiritualität halt nur denen zu möglich gemacht, die sich das quasi leisten konnten. Und es war nicht so sehr der Ansatz, wie wir es ja jetzt heute im Yoga leben, dass letztendlich jeder zu Hause sich einfach hinsetzen kann und Yoga üben kann. Und es ist bei uns im Westen auch gerade ein großes Thema, ja auch Yoga jedem zugänglich zu machen. Das war, wenn man in die Yoga-Geschichte guckt, nicht immer so und hat sich über die vielen Jahrhunderte sehr gewandelt. Diese Idee von Atman und Brahman, der Seele und dem Göttlichen oder eben Universellen und dass eben beides verbunden ist und im Kern beides eins ist, ist tatsächlich auch eher aus der spätvedischen Zeit. Und viele der Gedanken, die bis heute Yoga prägen, haben sich dann noch deutlicher in den Upanishaden gezeigt, die sich aus den Veden heraus entwickelt haben. Tatsächlich sagt man, dass in der Katha Upanishad die erste Definition von Yoga zu finden ist, in der es auch schon in Zusammenhalt gebracht wird mit den Sinnen und damit unser Denken und Verstand zu beruhigen. Also letztendlich ist da schon etwas beschrieben, was bis heute nämlich ein Problem ist, nämlich dass viele von uns so darunter leiden, so viele Gedanken zu haben. Wir haben das Gefühl, wir sind ein Opfer von unserem Kopf. Den ganzen Tag erzählt unser Kopf uns irgendwelche Dinge. Wir sind sehr gestresst und haben gar nicht so die Kontrolle darüber, unsere eigenen Sinne, unser eigenes Denken und Fühlen zu bändigen. Und tatsächlich findet man das schon in den Upanishaden im drittes Jahrhundert vor unserer Zeit so beschrieben. Und neben Yoga basiert eben auch Ayurveda auf den Veden. Es gibt ein sogenanntes, es wird häufig als fünfter Veda bezeichnet, ein weiterer Teil von diesen großen Schriften. Und Ayurveda gilt ja als ältestes überliefertes Gesundheitssystem. Und das basiert eben auf der Philosophie und der Spiritualität, die sich aus diesen vedischen Schriften und dem vedischen Zeitalter entwickelt haben. Und was da eben ganz grundlegend ist, da es eben mit diesen Weisheiten verbunden ist und eben auch zu diesem absoluten Wissen gehört, was von Rishis niedergeschrieben wurde, dass der Mensch im Ayurveda und genauso ja auch im Yoga ganzheitlich betrachtet wird. Das ist ja auch etwas, was ich habe ja schon häufiger Folgen auch zu meinen Erfahrungen mit Ayurveda aufgenommen. Und es wird auch sehr wahrscheinlich noch eine geben über meine letzte Ayurveda-Kur. Dann erfahrt ihr auch endlich, ob ich immer noch Schulterschmerzen habe oder nicht. Ich werde immer wieder gefragt. Aber ich verrate es noch nicht, kleiner Teaser. Und das begeistert mich so, dass der Mensch eben als Einheit betrachtet wird. Das ist etwas, was ich immer wieder bei allem Wertvollen auch, was die moderne Medizin bereithält. Mir ist mal wichtig, sie nicht zu verteufeln. Ich nutze auch die moderne Medizin eben für akute Dinge und für Kontrollen oder solche Dinge, ne? Und wenn es aber eben um die Behebung einer Ursache geht, gerade auch bei chronischen Dingen oder Dingen, die einen über lange Zeit beschäftigen, dann finde ich es so wichtig, eben wirklich das Symptom zu behandeln. Und da wird eben in der modernen Medizin ja häufig nicht so danach geguckt, sondern da habe ich gerade das Symptom gesagt. Ich wollte die Ursache sagen. In der modernen Medizin wird ja häufig nur auf Symptome geguckt, ne? Man hat Schmerzen, also nimmt man eine Tablette und macht es weg. Oder man hat Bluthochdruck, dann nimmt man eben Bluthochdrucksenker und das Problem ist gelöst. Aber das löst ja nicht die Ursache. Und im Ayurveda wird der Mensch eben ganzheitlich angeguckt und es wird eben immer nach der Ursache geguckt und es ist letztendlich, jede Erkrankung beruht auf einem Ungleichgewicht in unserem ganzen System, nicht nur im Körper, sondern in unserem ganzen System. Und dieses Ungleichgewicht wird beseitigt. Das dauert eben etwas länger, als eine Schmerztablette zu nehmen, aber ist dadurch eben auch sehr viel länger anhaltend. Und eben auch dieses Ayurveda gehört zu diesen vedischen Weisheiten. Und genauso auch die vedische Astrologie. Auch da gibt es häufig Verwirrung, weil viele bei Astrologie so an unsere westlichen Horoskope denken. Aber in Indien ist es nochmal alles etwas anders und beruht auch auf einer sehr, sehr alten Tradition und eben auch auf dieses überlieferte Wissen der Rishis. Vielleicht hast du auch schon mitbekommen, ich bin ja auch Moderatorin und Übersetzerin für My Palm Leaf. Auch diese Tradition ist ganz eng verbunden mit der vedischen Astrologie. Und auch dort ist ja das, was man erfährt in so einer Palmblattlesung, da bekommt man ja Vorhersagen über die eigene Zukunft. Ich habe auch dazu schon mindestens eine, ich glaube vielleicht sogar zwei Folgen aufgenommen und auch einen Blogartikel geschrieben, falls du da mehr darüber erfahren möchtest. Da kannst du Vorhersagen über dein Leben bekommen, das vor vielen, vielen Jahren von Rishis über dich geschrieben wurde. Und dieses Wissen basiert eben auch, es steht in Verbindung zu den Sternen, zu der vedischen Astrologie. Und du erfährst auch viel in so einer Lesung über die Sterne, unter denen du geboren bist und wie sie dich auch in den verschiedenen Lebensphasen beeinflussen. Unabhängig von Palmblattlesung gibt es aber ja eben auch noch vedische Astrologen. Das ist nochmal eben etwas anders. Die gehen eben einfach nach deinem, einfach in Anführungsstrichen, nach deinem Geburtsdatum und Geburtsort und können dir dann Unfassbares über dich erzählen. Also als ich das erste Mal bei einem, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht mal besonders guten Astrologen in Rishikesh war, vor vielen, vielen Jahren, war ich wirklich komplett baff, was der über mich wusste. Er war völlig gelangweilt, desinteressiert, hat mir da so ein paar Sachen runtergerattert und ich konnte nur staunen, was der anhand von nur so wenig Daten über mich und sogar über meinen Vater, über meine Familie Details wissen konnte. Also ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, daran zu glauben. Vielen stößt es vielleicht schon sauer auf, wenn sie hören, wie, das ist jetzt irgendwie absolutes Wissen von Rishis, was soll dann das sein? Das ist ja alles gar nicht wissenschaftlich belegt. Aber wenn man es am eigenen Leib eben erfährt, dann ja, fällt es einem leicht, daran zu glauben. Und es fällt einem leicht, da mit diesem Zweifeln aufzuhören. Es ist halt vieles oft recht fremd, von dem wir es eben bei uns zu Lande so lernen. Und auch hier, die Wissenschaft ist was total Wertvolles und kann uns viel bringen. Aber es gibt eben auch noch andere Ansätze, die häufig uns eben Antworten auf Fragen geben oder Lösungen für Probleme geben, die wir in unseren Systemen nicht finden können. Ja, jetzt haben wir schon gehört, zu den vedischen Weisheiten gehört neben Yoga auch Ayurveda, die vedische Astrologie, häufig auch Jyotish genannt. Es gibt sogar auch noch Vastu, das ist, man könnte sagen, ein kleines bisschen wie Feng Shui, aber eben aus der indischen Kultur. Das gibt Aufschlüsse darüber, wie man, wenn man jetzt ein Haus baut, ne, könnte man sich da beraten lassen, wie dieses Haus energetisch ideal ausgerichtet sein sollte. Und dann gibt es aber auch noch Rituale, hatte ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, ne, auch in den Veden wurden Rituale, Zeremonien beschrieben und auch die werden in Indien bis heute durchgeführt. Die Meinung zu diesen Ritualen ist sehr unterschiedlich. Ich war da lange nicht so offen für, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, was soll denn das jetzt ändern, wenn da irgendwie ein Priester für mich irgendwas vor sich hin singt und murmelt und Räucherstäbchen anzündet oder ein Feuer macht. Aber inzwischen bewege ich mich schon so lange in diesem Land und der Kultur und hatte so viele Berührungspunkte damit, dass ich mich dafür auch sehr geöffnet habe. Außerdem auch wieder über My Palm Leaf, da begleite ich auch immer wieder Menschen, auch bei solchen Zeremonien und sehe, wie sehr sie das berührt und wie viel das auch in ihnen bewegt. Und so weiß ich inzwischen, dass diese Rituale und Zeremonien auch total wertvoll sind. Und gleichzeitig finde ich es immer wichtig, es muss ja auch nicht alles für jeden sein. Ne? Es gibt, wie du siehst, so unfassbar viel. Schon alleine, wenn du schon ein bisschen Erfahrung mit Yoga hast, dann weißt du schon alleine, im Yoga gibt es ja so unfassbar viel Reichtum und so viel zu lernen und zu erfahren. Dann Ayurveda, so wahnsinnig viel Wissen und so viel Wertvolles. Dann noch die Astrologie und dann auch noch Rituale. Also du hast da wirklich einfach ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich finde das so schön, einfach offen zu sein und die Dinge auf sich wirken zu lassen und zu wissen, dass meiner Erfahrung nach wirklich bei jedem Problem, das man hat, man Lösungen finden kann. Also ob man eben ein gesundheitliches Problem hat, und da habe ich schon so viel Lösungen im Ayurveda gefunden. Ich bin meine Migräne dank Ayurveda losgeworden. Wenn es um das Innere geht, finde ich Antworten im Yoga oder in den Texten. Bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, ich war heute unruhig, ich hatte heute einen unruhigen Geist, habe auch gerade durch diesen Lounge vom Online-Studio, ich muss so viel Werbung machen, das erfordert immer viel meiner Energie und geht mir nicht ganz so leicht von der Hand. Und da war ich heute so ein bisschen durch den Wind. Ich möchte mal gerne so eine Podcast-Folge zentriert und geerdet aufnehmen. Und dann habe ich mich gerade im vedischen Chanten geübt. Ich lerne gerade das Eröffnungsmantra von meinem Lehrer Shiva, das ich hier jeden Morgen höre und das ich immer noch nicht kann, weil es so kompliziert ist. Und ich liege ihm seit Monaten in den Ohren, dass ich den Text gerne haben möchte. Aber den scheint es nur auf Sanskrit zu geben. Und jetzt hatten wir uns kürzlich die Mühe gemacht. Er hat es rezitiert, wirklich Wort für Wort. Und ich habe es so aufgeschrieben, einfach wie ich es höre. Jetzt habe ich gerade ihn eben aufgezeichnet beim Chanten und bin dazu, das, was ich mir aufgeschrieben habe, durchgegangen. Und die Wirkung, also mir wird so warm ums Herz und ich fühle mich so verbunden. Und ich merke einfach, dass Mantren eine große Wirkung haben. Und auch Mantren gehen eben zurück auf die Veden, wurden schon dort niedergeschrieben, und es gibt eben auch bestimmtes vedisches Chanten, das nochmal anders ist als einfach ein Mantra singen, so wie es heutzutage häufig gemacht wird. Also auch da wieder, ne? Vedische Weisheit, Mantren gehen zurück auf diese Schriften und haben bis heute eine sehr, sehr große Wirkung, wenn wir sie üben. Also, was macht jetzt diese vedischen Weisheiten aus? Einmal nochmal, dass es eben so sich um ein sehr besonderes Wissen handelt, nämlich nicht um menschengemachtes Wissen. Da saß jetzt nicht jemand und hat sich irgendwas mit seinem Verstand, mit seinem Ego überlegt, sondern es soll eben absolutes, eher kosmisches Wissen sein, das empfangen wurde von sogenannten Rishis, Weisen oder Sehern. Also wie so eine absolute Wahrheit, die empfangen wurde. Und der ein oder andere von euch wird jetzt vielleicht mit den Augen rollen, das ist total okay. Ich finde das ein sehr, sehr schönen Gedanken. Und auch wenn man sich eben auf diesem Weg bewegt und immer mehr Erfahrung sammelt, kann man auch immer wieder spüren, dass es das gibt, dass es eine Wahrheit gibt, die man einfach weiß und nicht vom Verstand, sondern von einem anderen Ort. Das ist letztendlich ja auch, was wir erfahren wollen im Yoga. Wir wollen auch Erkenntnis erlangen, ne? Zur Erkenntnis erlangen. Und das können wir ein bisschen uns annähern mit dem Verstand. Aber häufig wird eben gesagt, dass wir das meiste in der Praxis erfahren und eben in der Stille und in der Ruhe, wenn wir eben in diese Verbindung gehen. Und welche Verbindung, da hilft uns eben auch wieder dieser Gedanke von Atman und Brahman. Atman, das individuelle Selbst oder die individuelle Seele, die identisch ist mit der universellen Seele, mit Brahman, also dieser Grundgedanke, dass wir verbunden sind mit dem Allumfassenden, mit dem Großen. Es gibt keinen Unterschied. Und das ist eben auch so was Schönes, was ich so sehr schätze an diesen vedischen Weisheiten, dass sie eben anerkennen, dass wir mehr sind als unser Körper, unsere Gedanken, unsere Emotionen und dass wir alles sind, also dass wir wieder dieses Wort, ich weiß, es ist für viele schwierig, aber ich komme langsam nicht mehr drum rum, dass wir das Göttliche in uns haben. Also es gibt keinen Unterschied zwischen dem Göttlichen und uns. Und dass ich werde in letzter Zeit, weil ich auch mein 1:1-Mentoring ja nochmal ein bisschen umgeschrieben habe, werde ich immer wieder gefragt, was ist denn jetzt diese vedische Beratung, die du anbietest und was macht diese Beratung so besonders? Dazu wird es bestimmt auch nochmal früher oder später eine Podcast-Folge geben, aber schon mal als kleiner Vorgeschmack, dass wir in dieser Beratung immer wieder uns daran erinnern, was wir wirklich sind. Also ich habe schon immer mal so Coachings ausprobiert und ich mochte die nie. Und inzwischen weiß ich warum, wo ich selbst eben auf diese Art und Weise, wie man es auch in der vedischen Beratung macht, begleitet werde von meinen Lehrenden. Da weiß ich, was der große Unterschied ist, dass in Coachings ganz häufig nach deinen Fehlern geguckt wird, wo ist ein Trauma und wo ist noch irgendwas nicht ganz, wo muss was geflickt werden, was sind die schlimmen Erfahrungen, was machst du für Fehler in deinem Verhalten und wie kannst du besser werden oder wie kannst du wieder heil werden. In einer vedischen Beratung und eben auch durch all diese vedischen Weisheiten wollen wir uns daran erinnern, dass wir schon alles sind. Wir wollen uns an unser Licht erinnern. Wir gucken nicht danach, was falsch an uns ist, sondern wir erinnern uns daran, dass wir goldrichtig so sind, wie wir sind. Es ist überhaupt nichts falsch mit uns. Wir wollen uns einfach nur wieder an unseren Kern erinnern und daran, dass wir schon alles sind, dass wir auch alle Lösungen in uns tragen. Und ja, dann kommen halt eben noch diese weiteren Konzepte mit aus diesen Weisheiten, nämlich Karma, was ja letztendlich, jede Handlung hat eine Folge, das ist eigentlich Karma. Alles, es gibt eine Ursache und es gibt eine Wirkung. Es wird häufig sehr falsch interpretiert in der modernen Welt, wird häufig einfach so, ja, Karma is a bitch und so, ne? Das kommt häufig so berechnend rüber, als wäre das ja, du hast gestern was Schlechtes getan, deswegen passiert dir morgen was Schlechtes. Also, als würde es immer so, eins zu eins man alles zurückbekommen. Und letztendlich ist es aber einfach das Konzept von Ursache und Wirkung. Alles, was wir tun, hat in irgendeiner Form eine Wirkung. Auch wenn wir nicht tun, hat auch das eine Wirkung. Das ist ein ganz natürlicher Prozess und nichts Bestrafendes. Aber selbstverständlich kommt trotzdem damit einher, dass wenn man hier in Indien, das ist sehr stark verwurzelt, dass man schon sich auch bemüht, ein guter Mensch zu sein und eben auch davon ausgeht, wenn wir viel Gutes tun, dass das gut ist. Und das ist ja auch irgendwie, finde ich, ziemlich logisch, oder? Also ich glaube auch, es fühlt sich auch einfach besser an, gut zu sein, ne? Und es fühlt sich gut an zu geben zum Beispiel. Es fühlt sich gut an, nett zu Menschen zu sein. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass ein Mensch glücklich dabei wird, wenn er jeden Tag die Menschen schlecht behandelt. Also auch das ist einfach total logisch. Ne? Ich höre so häufig, glaub nicht an Karma oder sowas. Ist nichts, woran man glauben muss. Es ist einfach nur eine Tatsache, sogar etwas sehr Wissenschaftliches, nämlich Ursache, das Prinzip von Ursache und Wirkung, wo es dann eben spiritueller wird, wenn es um Wiedergeburten geht. Und das ist eben ein Konzept, was auch in diesen Traditionen vorhanden ist, dass man davon ausgeht, dass wir hier mehrere Runden drehen auf der Erde und ein Ziel von all diesem, was wir hier tun, ist es eben, den Kreislauf der Wiedergeburten zu beenden, Moksha zu erreichen, die Befreiung und diesen Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen, weil man eben davon ausgeht, dass so ein menschliches Leben, häufig entwickeln wir auch Anhaftung zu so einem menschlichen Leben. Ich höre von vielen, aber ich will noch gar nicht, dass das vorbei ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dann bin ich ja nicht mehr. Ne? Wir sind dann sehr verhaftet an unserem Ego, wenn wir gar nicht wollen, dass das unser letztes Leben ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist ja jedes Leben mit sehr viel Leid verbunden. Ne? Wir alle erfahren Krankheit, wir alle erfahren Verlust von Menschen und das wollen wir eben nicht ewig so weitermachen, sondern wir wollen uns davon befreien. Genau. Und auch Dharma ist ein wichtiges Konzept in den Veden. Und auch dazu könnte ich jetzt noch eine Stunde reden, aber ich glaube, es gibt schon auch eine Folge zu Dharma und es wird hier auch immer wieder Raum finden. Ich fange hier an zu schwitzen, denn ich habe für euch die Klimaanlage ausgestellt Es ist ja jetzt schon Ende März und hier in Goa wird es immer wärmer und wärmer, beziehungsweise die Luftfeuchtigkeit wird einfach immer, immer höher. Deswegen, es ist gerade wie so ein bisschen Dampfsauna von früh bis spät. Und deswegen finde ich langsam ein Ende, aber ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen, was mit vedischen Weisheiten gemeint ist. Und na, davon habe ich vielleicht noch nicht genug erzählt, aber vielleicht kannst du es erahnen, auf was für eine lange Tradition und auf was für eine Entwicklung Yoga zurückgeht. Also, weil das hat sich natürlich seit dem vedischen Zeitalter auch hier in Indien unheimlich viel getan, auch in der Yoga-Geschichte kam es ja dann zu diesem Umdenken auch. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, lange Zeit gab es komplizierte Rituale, die mehr eben den Brahmanen vorbehalten waren. Und das hat sich ja dann verändert. Also auch hier wollten die Menschen dann schon vor vielen hundert Jahren auch Spiritualität mehr Menschen, allen Menschen zugänglich machen. Und da gab es eben viele Bewegungen, auch neue Konzepte, neue Ideen, die tantrische Bewegung, die auch in meine Arbeit einfließt. Und es, Yoga wurde eben auch von vielen verschiedenen Religionen geprägt, häufig denkt man immer nur in Anführungsstrichen an den Hinduismus. Hinduismus ist ja schon eine Vielzahl von Religionen, das ist ja wie ein Überbegriff. Und aber auch, es gibt auch Einflüsse vom Buddhismus, von Jainismus, Sikhismus. Also es ist wirklich so ein buntes und vielfältiges Wissen, eine vielfältige Tradition, auf die wir da zurückblicken. Und ich freue mich so, wenn Menschen davon profitieren. Ich selbst habe schon so unglaublich davon profitiert, profitiere jeden Tag davon und kriege nicht genug davon, mich da rein zu vertiefen, selbst diese Dinge zu erfahren und das, was ich erfahre, weiterzugeben und euch eben auch mit meinen Lehrenden zusammenzubringen, von denen ich so viel Wertvolles lerne. Und es hat einfach nochmal einen ganz anderen Einfluss, wenn ihr die Menschen selbst sprechen hört und nicht durch mich gefiltert. Ich glaube, in beiden steckt viel Wertvolles. Man könnte ja auch denken, oder ich denke dann manchmal, eigentlich, ich könnte ja auch gar nicht mehr unterrichten und nur noch meine Lehrer unterrichten lassen. Aber dann merke ich, dass es eben doch auch häufig so eine Übersetzung, nicht nur in der Sprache, sondern eben auch in den Kulturen nötig hat oder es einfach Dinge noch mal leichter machen kann. Deswegen, wenn diese Welten zusammenkommen, ist das häufig ganz, ganz wertvoll. Die Gelegenheit, das zu erfahren, hast du in meiner Community bis zum Ende März. Kannst dich dort noch anmelden. Wenn du das verpasst hast, kannst du mir schreiben oder dich auf die Warteliste setzen. Dann erfährst du, wenn wieder die Türen öffnen sollten. Aber sie öffnen wirklich nicht häufig, weil das immer so aufwendig für mich ist. Und auch, weil ich es gerne mag, wenn da ein bisschen Ruhe herrscht in der Community. Also überlege nicht zu lang, melde dich an. Man kann auch ganz unverbindlich dabei sein. Es gibt eine Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist. Da hast du also wirklich gar nichts zu verlieren in dem Monat. Du wirst niemals schaffen, alles aus der Videothek durchzugucken. Da ist so viel Wertvolles, was da auf dich wartet. Seit 2 Jahren gibt es das Online-Studio und alle Workshops, alle Klassen, jeder monatliche Input, alles ist aufgenommen und wartet dort auf dich und von dir entdeckt zu werden. Ja, demnächst, ich vermute mal, in der nächsten Folge erzähle ich dann mal von meiner Ayurveda-Behandlung. In den letzten Monaten ist so viel passiert, da ist noch viel Stoff für mehr Podcast-Folgen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge weiterleitest. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir eine Rezension schreibt, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Letztendlich kann man überall Sterne vergeben oder einen Kommentar schreiben, eine Bewertung schreiben. Das hilft mir total und hilft, diesen Podcast bekannter zu machen und motiviert mich, immer weiterzumachen. Ich mache das jetzt auch schon einige Jahre. Und freue mich, wenn wir hier weiter wachsen. Ganz lieben Dank, bis zum nächsten Mal und Namaste.